Alex hat vorhin schon einige Dinge angesprochen, die wir so mit Advent und Weihnachten verbinden, unter anderem die Kerzen und auch einen Adventskalender. Ich habe hier mal einen mitgebracht. Kinder, wer von euch hat auch so einen zu Hause? Hat jemand von euch auch so einen Kalender zu Hause? Ja, einige. Wer hat denn keinen zu Hause? Gibt es auch welche? Ich habe nur einen mit. Ich kenne nicht alle eure Namen, aber wer will, kann sich den abholen. Ja, willst du den haben? Bitte schön. Aber es sind schon zwei Türen auf, ne? Der heutige ist auch schon geöffnet worden. Ja, warum kaufen wir einen Adventskalender? Ich denke, wir kaufen einen Adventskalender, weil der uns helfen soll, anhand der Türchen zu wissen, wann ist Heiligabend, wann ist der große Tag, den wir erwarten. Heute in der Predigt soll es gar nicht so viel um den Adventskalender gehen, wie der uns hilft, zu wissen, wann Weihnachten ist. Auch nicht so sehr um Weihnachten selber, aber auch um Ankunft. Es soll auch um Ankunft gehen. Und zwar, und die erste Folie, die können wir einblenden, soll es darum gehen, es soll um Jesus, unseren Bräutigam, gehen. Ne? Und ich habe die Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Und zwar ist der erste Punkt der Heiratsantrag des Bräutigams. Der zweite Punkt ist die Braut und der Bräutigam, die bereiten sich vor. Und der dritte Punkt ist, dass der Bräutigam seine Braut abholt. Der erste Punkt, der Heiratsantrag. Damals, als Jesus gelebt hat, zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, war das so, dass wenn ein junger Mann heiraten wollte, dann ist er mit seinem Vater oder mit einem Stellvertreter seines Vaters zu dem Haus der Braut gegangen. Und Vater und Sohn wussten, dass sie einen Brautpreis mitbringen mussten, ein Lösegeld sozusagen, und dieses bezahlen mussten für die Braut. Und am Haus der Braut angekommen, verhandelte dann der Bräutigam mit seinem Vater um den Brautpreis, mit dem Vater der Braut. Wie viel bezahlt werden soll, wie bezahlt werden soll. Und der Preis, der lag oft sehr hoch. Das war ungefähr ein Jahreseinkommen oder der Preis eines ganzen Hauses. Also der Preis spiegelte sowohl den Wert der Braut als auch den Wohlstand des Bräutigams bzw. des Vaters wider. Das war für den Vater und für den Bräutigam jede Menge Geld. So sah ein Heiratsantrag aus zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, bei den Israeliten, bei den Juden. So sah das zu der Zeit aus. Um die Braut wurde verhandelt und es ging um viel Geld. Im Epheserbrief lesen wir in Kapitel 5, 31 bis 32, die Verse will ich gerne einmal vorlesen. Da steht: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. So wie ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt, um sich seiner Frau anzuhängen, um eins zu sein, um eins zu werden, so deutet Paulus diesen Akt auf Christus und die Gemeinde hin. Jesus verlässt Gott, hat ein Verlangen nach seiner Gemeinde, nach seiner Braut und will eins sein mit seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut und Jesus ist der Bräutigam. So schildert Paulus das hier in dem Epheserbrief. Bei den Israeliten wurde damals ein großer Preis bezahlt. Es war nicht wenig. Und wie sah der Heiratsantrag, wie sah der Preis des Bräutigams Jesus aus? Was für ein Heiratsantrag, was für ein Preis hat Jesus bezahlt für seine Braut, für seine Gemeinde. Wir lesen in 1. Petrus 1, 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Losgekauft, nicht mit Silber oder Gold, sondern eines makellosen und unbefleckten Lammes. Es gibt einen Preis, es gibt einen Antrag, der nicht überboten werden kann. Und das ist der Antrag von Jesus. Silber oder Gold? Nein, nein, nein. Ein Jahreseinkommen? Auch nicht. Losgekauft mit einem Wert, der nicht überbietbar ist, der nicht höher sein kann. Jesus kommt zu seiner Braut und sagt, ich kaufe dich los. Ich gebe mich, mein kostbares Blut, mein makelloses Wesen und Leben selber hin. Das ist der Preis, den Jesus, den der Bräutigam für seine Braut zahlt. Diese Beziehung zu dir, meine Braut, ist mir so wichtig, wertvoller als alles andere. Ich bezahle mit mir selber. Und weil ich unbefleckt und makellos bin, dadurch können wir eine reine Beziehung und eine unbefleckte Beziehung haben. Wie wertvoll ist uns dieser Preis? Wie wertvoll ist uns dieser Antrag, den Jesus uns gemacht hat? Im Alten Testament lesen wir davon, wie Rebekka Isaaks Frau geworden ist und welchen Preis für sie gezahlt wurde. Abraham, der Vater von Isaak, der sagte zu seinem ältesten Knechten, dass er sich um eine Frau für Isaak kümmern will. Und er hat zu seinem Knechten gesagt, du sollst keine hier aus Kanaan, eine Kanaaniterin nehmen, sondern du sollst aus unserem Vaterland eine holen. Geh dahin und du sollst dort eine Frau für meinen Sohn Isaak besorgen. Und in 1. Mose 24, 53 lesen wir dann, und der Knecht zog silberne und goldene Schmuckstücke und Kleider hervor und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder, dem Bruder von Rebekka und ihrer Mutter, gab er Kostbarkeiten. Der Knecht, der von Abraham losgeschickt wurde, um eine Frau für Isaak zu holen, der musste Geld bezahlen, der musste Goldstücke bezahlen, der musste Kostbarkeiten bezahlen. Und er legte einen Weg zurück, bis zu dem Vaterland zurück. Das waren mehr als 650 Kilometer. Also ein Riesenaufwand und ein großer Preis wurde bezahlt für diese Frau. Wie macht Jesus das? Reist Jesus auch über 650 Kilometer, um seine Braut zu holen? Jesus macht das anders. Jesus, der legt den Weg der Menschwerdung zurück. Jesus wird Mensch. Jesus kommt zu seiner Braut und sagt, ich bezahle mit meinem Blut viel mehr als Kleidungsstücke, als Gold, als Silber. Ich gebe mich dir selber hin. Das ist der Antrag, das ist der Preis, den Jesus für seine Braut zahlt. Der zweite Punkt, die Braut und der Bräutigam, die bereiten sich vor. Zur Vorbereitung so einer jüdischen Hochzeit gehörte auch, dass eine Bündnisfeier gefeiert wurde, nachdem der Preis bezahlt wurde, nachdem der Preis bezahlt war. Bei dieser Feier legte der junge Mann einen Schwur ab, in dem er sich verpflichtete, seine Braut zu lieben und für sie zu sorgen. Und die Frau, die willigte ein, Und die beiden, die unterschrieben dann einen Vertrag und dann tranken sie gemeinsam aus einem Kelch. Aus einem Kelch tranken sie dann gemeinsam Wein. Welche Parallele sehen wir in unserer heutigen Beziehung zu Jesus bei dieser Bündnisfeier? In Matthäus 26, Vers 26 bis 29, da lesen wir von der Einsetzung des Abendmahls. Ich lese das einmal vor. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Bei der Abendmahlsfeier haben die Jünger von Jesus aus dem gleichen Kelch getrunken wie Jesus selber. So wie die Braut und der Bräutigam, die sich gegenseitig eingewilligt haben, füreinander zu sorgen und füreinander da zu sein. Als die Braut aus dem Kelch getrunken hat, was hat sie damit gezeigt? Sie hat gezeigt, ich erkenne den Brautpreis an. Diesen Preis, den der Bräutigam gezahlt hat, ich erkenne ihn an. Dieser Bräutigam, der den Brautpreis bezahlt hat, dem bin ich versprochen, auf den warte ich. Bis er wiederkommt, will ich mich vorbereiten und auf diese Abholung warten und mich bereitstellen. Und der Bräutigam, als der aus dem Kelch getrunken hat, was hat er damit gezeigt? Der Bräutigam versprach seiner Braut, sich um sie zu kümmern. Er versprach damit, für ihre Zukunft zu sorgen. Er versprach der Braut, sie zu holen, wenn er ein Haus für sie gebaut hat. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Bräutigam, der sorgt um ein gemeinsames Zuhause. Oft wurde das Haus, das der Bräutigam jetzt vorbereitete, direkt angrenzend an das Haus seines Vaters gebaut. Und der Vater, der überblickte die Baustelle, gab ab und zu ein paar Ratschläge und er bestimmte letztendlich den Zeitpunkt und sagte, das Haus ist fertig, du kannst die Braut holen. Der Vater bestimmte den Zeitpunkt. Und die Braut, die kannte den Zeitpunkt nicht. Die hatte kein Datum. Die wusste nicht, nächstes Jahr, 15. Juli, da werde ich abgeholt, weil am 16. ist Hochzeit. Das wusste sie nicht. Der Zeitpunkt war nicht bekannt. Deshalb musste sie sich möglichst schnell um die Hochzeitskleidung kümmern und dann Ausschau halten nach dem Bräutigam und auf die Wiederkunft des Bräutigams warten. So ähnlich wie Alex das beschrieben hat, wenn wir auf Besuch warten, dann hören wir hin und wir schauen und wir bereiten uns vor. Was macht der Bräutigam noch? Wie bereitet er noch vor? Ich will nochmal zwei Verse aus Epheser 5 vorlesen. 5, 28 und 29. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Gleich wie der Herr die Gemeinde. Der Bräutigam nährt und pflegt die Gemeinde. Er nährt und pflegt seine Braut. Die beiden Wörter nähren und pflegen, die wollen wir uns mal kurz ein bisschen genauer anschauen. Nähren, das griechische Wort für nähren, hat die Nebenbedeutung, alles zu geben, damit etwas zur vollen Reife erreicht werden kann. damit die volle Reife erreicht werden kann. Bei Kindern wird alles gegeben, damit sie die Reife irgendwann erreichen. Sie sollen mit den nötigen Nährstoffen, mit den nötigen Vitaminen und so weiter ernährt werden, damit sie heranreifen können und letztendlich irgendwann erwachsen sind und gesund sind. Der Bräutigam, der nährt seine Braut. Jesus, der nährt seine Gemeinde. Wir ernähren uns nicht gegenseitig oder jeder für sich selber nährt sich. Jesus nährt seine Gemeinde. Jesus gibt alles, damit wir reif werden. Pflegen. Das griechische Wort talpho bedeutet eigentlich wärmen oder warm halten. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 7, wird das Wort für eine stillende Mutter gebraucht, die sich um ihr Kind kümmert. Ein Bild von Sicherheit, ein Bild von Geborgenheit, ein Bild von Zuwendung und von Hingabe. Pflegen, warm halten, wärmen. Jesus tut das mit seiner Gemeinde. Jesus pflegt seine Gemeinde. Er hält sie warm. Er gibt Geborgenheit. Jesus gibt Zuwendung. Jesus gibt Sicherheit. Und er setzt alles daran, damit wir uns möglichst positiv entwickeln und zur Abholung bereit sind. Als die Braut von Jesus sollten wir, seine Gemeinde, uns bewusst sein und wissen, woher unsere Pflege und woher unsere Nahrung kommt. Wer pflegt und nährt mich? Das ist Jesus. Wir sind oft versucht, so kenne ich das von mir, dass wir uns Sicherheit und Geborgenheit und Zuwendung uns von irgendjemandem wünschen oder erhoffen oder erwarten. Von irgendjemandem erhoffen wir uns das, menschlich gesehen. Aber Jesus ist es, der dich pflegt und der dich nährt. Das sollten wir als seine Kinder wissen und uns immer wieder darauf berufen, dass wir uns gegenseitig nicht das geben können, was Jesus uns gibt. Seine Pflege und seine Nahrung. Wir sind seine Braut, ausgesondert für Jesus, der seine Gemeinde mit dem Wertvollsten losgekauft hat. Eins sein. Eins sein will Jesus mit seiner Gemeinde. In Johannes 17, wo Jesus für seine Jünger betet, da betet er in Vers 20 bis 22: Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie eins in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Lass dir heute von Jesus sagen: Ich nähre dich und ich pflege dich. Ich bin dein Bräutigam und ich will mit dir eins sein und ich bereite dich vor. Der Bräutigam, der holt seine Braut ab. Der dritte Punkt. Wenn der Bräutigam das Haus dann irgendwann fertiggestellt hatte und der Vater dann das Okay gegeben hat und gesagt hat: Das Haus ist fertig, mein Sohn, du kannst deine Braut jetzt holen, dann ist er losgezogen, nicht alleine, sondern meistens mit einem ganzen Zug, mit Freunden, die ihn begleitet haben. Und dann sind sie zum Haus der Braut gekommen und man spielte auf einer Trompete und man hörte lautes Rufen: Der Bräutigam kommt. Und manchmal rief man auch den Namen der Braut und die Braut, die hörte das. Und daraufhin kam die Braut raus, schloss sich diesem Zug an und man kehrte zurück in das Haus, das der Bräutigam fertiggestellt hat. Da war alles vorbereitet, da gab es eine Feier, da gab es ein Hochzeitsessen und da genoss man die Feier gemeinsam. So sah das Hochzeitsritual aus bei den Juden zu der Zeit Jesus. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 16: Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wenn alles fertig vorbereitet ist, kommt Jesus und wird seine Braut abholen, damit die Braut bei ihm ist und das für immer. Was für eine riesige Vorfreude. Wir wissen, es gibt diese Feier. Viele von uns waren mal verlobt oder sind es zurzeit. Und wenn wir unsere zurzeit Verlobten fragen würden, freust du dich auf die Hochzeit? Ich denke, da kommt mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Ja. Und wir freuen uns auf Hochzeiten, weil es etwas Schönes ist. Da kommen Menschen zusammen, man hat sich einander versprochen, man liebt sich und wir freuen uns auf eine Hochzeit. Wie ist es bei der Hochzeit von Jesus und seiner Braut? Freust du dich auch darauf, dass du seine Braut bist? Freuen wir uns, bereiten wir uns vor und erwarten diesen Tag der Abholung. Der Tag wird kommen, an dem Jesus, der Bräutigam, seine Gemeinde abholt. Die Bibel, die sagt in Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das werden wir sagen und das werden wir singen und jubeln und ihm die Ehre geben, wenn der Tag da ist. Dann werden wir sagen, Jesus, du Lamm Gottes, du hast deine Braut geholt und ich gehöre dazu. Fröhlich sein, Jesus zujubeln und ihm die Ehre geben. Freust du dich auf die Ankunft, Advent, Ankunft, freust du dich auf die Ankunft des Bräutigams? Tust du das bereits hier, heute und jetzt, dann kannst du dich auf diesen Tag freuen, an dem Jesus Hochzeit feiern wird mit uns. Amen. Ich will gerne noch mit uns zusammen beten. Wer das auch tun will, der kann das gerne laut tun und ich werde das abschließen. Unser Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für deinen Preis, den du bezahlt hast. Danke, Jesus, dass du dich selber hingegeben hast für deine Braut. Danke dir, dass du ein Verlangen hast nach deiner Gemeinde, nach deinen Kindern. Danke dir, dass du uns bereitest. Danke dir, dass du uns pflegst und nährst. Danke dir, dass du uns weiße Kleider anziehst. Danke dir, dass du uns sündlos machst mit deinem Blut, weil du unbefleckt bist, weil du rein bist. Danke dir für diesen Zuspruch und für deinen Beistand, dass du uns abholen wirst. Danke dir für diesen Segen, mit dem wir leben dürfen und für diese Hoffnung und für diesen Trost. Danke dir, dass wir darauf warten dürfen und wir wollen uns darauf einstellen und uns nicht ablenken lassen von dem, was angeboten wird in der Welt. Danke dir, dass du viel bezahlt hast und das soll uns wertvoll sein. Und wir wollen uns immer wieder daran erinnern, was du für uns getan hast, Jesus. Danke dir, dass es dir nicht wenig gekostet hat, sondern dass du alles gegeben hast. Danke dir für dich. Danke dir, dass du in unser Leben kommst und errettest und dass du uns bei dir haben willst. Danke dir für diese Gemeinschaft, die wir jetzt schon erleben dürfen. Und danke dir für das Hochzeitsmahl, das wir eines Tages erwarten. Danke dir, dass wir uns einander stärken dürfen und in dein Wort schauen dürfen und von dir lernen dürfen. Danke dir für deine Zusagen in deinem Wort. Danke dir, dass wir uns darauf verlassen und vertrauen dürfen. Danke dir für deine Gemeinde, in der ich sein darf und dass du mich losgekauft hast. Amen.